Ja, ich weiß nicht, ob ihr mal an einen Ort irgendwie hingekommen seid, wo ihr nicht gedacht hättet, dass ihr irgendwie da Zutritt haben könnttet. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal irgendwann erzählt, die mir da passiert ist. Das ist schon ein paar Jahre her. Da hatte ich hier am Ohr so eine merkwürdige Stelle und ich war gleich irgendwie so, oh, was ist das denn? Vielleicht irgendwie so Hautkrebs oder so. Es sah echt ein bisschen komisch aus und dooferweise standen wir so einen Tag vorm Urlaub. Wir wollten nach Teneriffa fliegen und ich war total irgendwie halt so aufgeregt und in Sorge und dachte, na, jetzt will ich aber noch mal vor dem Abflug, also es war eigentlich an dem gleichen Tag, dann mittlerweile noch vor dem Abflug, 2 Stunden mussten wir zum Flughafen noch irgendwie einen Hautarzt draufschauen lassen und ich hatte zu dem Zeitpunkt halt auch einen Hautarzt oder eine Praxis, wo es aber in dem Sinne halt völlig unmöglich war, überhaupt irgendwie einen Termin bei diesem Arzt zu bekommen. Also ich war bei diesem Arzt gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. War völlig überlaufen bei dem und ist halt so eine Koryphäe irgendwie in Hamburg. Ich war irgendwie bei so einer anderen Ärztin in seiner Praxis. Na jedenfalls fiel mir aber sonst niemand ein und ich habe gedacht, okay, jetzt bete ich einmal und dann fahre ich da einfach hin, ohne Termin, ohne irgendwas, in der Mittagspause zu einer Arztpraxis. Im Grunde genommen völlig unmöglich. Bin da hingefahren und habe da, Tür war natürlich zu und ich kam nicht rein. Es war ja auch Mittagspause, also und ich hatte keinen Termin. Und dann machte doch jemand irgendwie halt, kam ein Briefträger an, der hat da geklingelt, dann ging die Tür auf und ich habe mich schnell so ein bisschen hineingequetscht und habe so mein Anliegen vorgebracht und gesagt, na ja, wir fliegen in 2 Stunden und ich habe hier so eine komische Stelle, ob denn der Arzt Zeit hätte, sich das mal anzuschauen. Und dann ging die Tür wieder zu, sie meinte, ja, sie guckt mal, und nach einer Minute die Tür wieder auf und ich wurde hineingelassen und tatsächlich zum Arzt gelassen. Und da war der Arzt, den ich schon seit über, keine Ahnung, jahrelang nicht mehr gesehen habe, weil für mich völlig unerreichbar, war dann da und müffelte sein Mittagspausenbrot und guckte drauf und meinte, oh, nicht schlimm, kommen Sie mal nach dem Urlaub und dann machen wir das. Und ich war richtig beruhigt. Also, diese Geschichte fiel mir wieder ein, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe für heute. Wir haben ja den ersten Sonntag in der Passionszeit. Jetzt er trägt den Namen übrigens Invocavit, was so viel bedeutet wie er hat gerufen. Und ich finde, das passt auch ganz gut zum Predigtext. Und ich werde ihn einfach mal, wird einmal hier eingeblendet. Genau, da seht ihr ihn schon, kann da einfach halt bleiben. Und ich lese ihn euch einmal vor und dann gehe ich mit euch so durch diese Verse. Und ich finde halt diese Geschichte, die ich anfangs hier erzählt habe, von diesem Arztbesuch, passt an einer Stelle zumindest halt auch ganz gut hierher. Ich lese erstmal vor. Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4 ist das, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das ist übrigens der allgemeine Predigttext der Evangelischen Kirche Deutschlands, deswegen habe ich ihn. Ich habe einfach mal geschaut, was heute so dran ist. Deswegen habe ich ihn genommen. Ist also ein Text, der diesen Sonntag überall in vielen Kirchen gepredigt wird. Wie gesagt, ich gehe jetzt mit euch einmal durch. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Weil heißt es hier zu Beginn des Textes. So ein kleines unscheinbares Wort mit einer gewissen Bedeutung, sagen wir ja auch oft. Ne? Weil heute Samstag ist, können wir ausschlafen. In Klammern. Nicht, wenn man einen 6-jährigen Sohn hat, der irgendwie schon um 6:10 oder so irgendwie loslegt. Aber sonst ja, weil heute dein Geburtstag ist, habe ich an dich gedacht. Weil heute Sonntag ist, gehe ich in den Gottesdienst. Und auch Paulus benutzt oft diese rhetorische Formel. Zum Beispiel im 2. Korinther 3,12, da heißt es, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut. Oder 1. Korinther 15, 22, weil wir mit Christus verbunden sind, werden wir zu neuem Leben aufgeweckt. Und hier heißt es, weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Glauben hat ja immer so zwei Seiten, finde ich. Auf der einen Seite ist es die Annahme von uns, etwas bekommen zu haben, beschenkt zu werden. Wir haben Hoffnung erhalten, wir sind mit Christus verbunden. Und deshalb eben aufgrund dieser Basis oder dieses Wissens sollen bzw. können wir aktiv werden. Aber zunächst kommt im Glauben das Beschenktwerden und dann erst unser Zutun. So, wir haben also einen großen Hohenpriester. Wie geht's denn euch, wenn ihr das hört? Also, die meisten von euch wissen natürlich, wer der Hohepriester war, aber nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wie sie heißt, die jetzt gerade rausgegangen ist. Ja, okay. Wie alt ist sie? Hä? Nein, das Mädchen. Ja, wie alt ist sie? 10, ja. Also nehmen wir mal an, irgendwie, die wäre jetzt irgendwie hier geblieben und würde halt die Predigt mithören. Weiß ich nicht, wie sie jetzt irgendwie halt diese Aussage nun findet. Wahrscheinlich nicht jetzt besonders spannend im ersten Augenblick. Den damaligen Lesern des Hebräerbriefes war die Person des Hohepriesters natürlich viel näher. Man geht davon aus, dass der Brief an Judenchristen geschrieben worden ist, also an Menschen jüdischen Glaubens, welche dann später zum Glauben an Jesus fanden. Vermutlich lebten diese Menschen nicht in Israel, sondern in der Diaspora, also außerhalb des Landes. Aber trotzdem werden sie den Tempel gekannt haben. Man weiß nicht so genau, wann der Hebräerbrief geschrieben worden ist, auch nicht von wem und so weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, das war vor der Zerstörung des Tempels. Aber wie auch immer werden die Empfänger des Briefes den Tempel natürlich gekannt haben und das Amt des Hohenpriesters. Und drei Aufgaben hatte der Hohepriester primär zu erfüllen. Erstmal gab er Anweisung für das Opfersystem. Dann war er symbolischer Fürsprecher für das Volk. Und er brachte natürlich Opfer für das Volk dar. Und besonders im dritten Buch Mose, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal alle mit Genuss gelesen, wird der priesterliche Dienst ausführlich beschrieben. Ja, die Arten der verschiedenen Opfer, Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer, was es da alles gibt, die Art und Weise, wie die Opfer dargebracht werden soll, wann welches Opfer in Frage kam. Und das mutet für uns natürlich heutzutage alles ziemlich fremd an. Aber für die Menschen des Alten Testaments war das gängige, normale Praxis und auch noch zur Zeit des Neuen Testamentes, um Gott zu begegnen. Wir lesen zwar auch im Alten Testament vereinzelt von Menschen, die Gott auch im Gebet erfuhren. Aber ich denke, das war eher die Ausnahme. Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, so zum Beispiel wie David, wie Samuel. Aber wir wissen halt, dass der Heilige Geist nur wenigen Menschen, sage ich mal, vorbehalten war im Alten Testament, erst dann zur Zeit des Neuen Testaments, Pfingsten und so, die Ausgießung auf die Gläubigen. Aber ich denke, diese Erfahrung des Heiligen Geistes, wie wir ihn kennen, war damals eben nur die Ausnahme und wenigen Menschen vorbehalten. Und selbst den Hohenpriestern, die ja im Tempel ihren Dienst taten, wird Gott nicht unbedingt, nehme ich mal an, immer nahe gewesen sein. Denn nur ein einziges Mal, am großen Versöhnungstag, war es dem Hohepriester erlaubt, das Allerheiligste zu betreten. Den inneren Raum des Tempels also. Wir wissen ja, es gab den Vorhof und dann gab es eben halt das Heilige und dann gab es eben noch halt dann nach diesem Heiligen dann das Allerheiligste. Ein besonderer Raum, der noch einmal durch einen Vorhang getrennt war. Und in diesem Allerheiligsten, in diesem Raum befand sich ein Kasten, die sogenannte Bundeslade, in dem sich laut dem Hebräerbrief einmal die steinernen Gesetzestafeln des Mose befanden, dann ein grünender Zweig von Aaron, dem ersten Hohepriester, und ein Behälter mit diesem Manna, mit dem damals das Volk Israel in der Wüste versorgt worden ist. Und dieser Kasten hatte einen ganz besonderen Deckel, ja, der Deckel war verbunden mit zwei Cherub-Engeln, komplett aus Gold gemacht. Und dort, sozusagen, zwischen diesen Cherub-Engeln, Einmal im Jahr begegnete Gott dem Hohenpriester und dort wurde das Volk mit Gott versöhnt. Aber damit das geschah, musste der Priester laut 3. Mose 16, das könnt ihr gerne nochmal zu Hause nachlesen, diese Kleinigkeiten in Anführungszeichen tun. Das lese ich euch einmal vor. Er musste sich komplett waschen, dann musste er sich umziehen und die heiligen Priestergewände anziehen. Und am Versöhnungstag waren das ganz Besondere, also alle aus Leinen, nicht wie sonst, was er da so trug mit dem Turban und dies und jenem und welchem, sondern besondere Priestergewände aus Leinen. Dann musste er ein junges Stier für sich und seine Familie als Sündopfer darbringen. Dann musste er zwei Ziegenböcke zum Eingang des Tempels bringen und per Losverfahren wurde ausgewählt, welcher von dem Ziegenbock später in die Wüste getrieben wurde und welcher geopfert wird. Dann musste er eine Räucherpfanne voll glühender Kohlen und eine Weihrauchmischung vom Räucheraltar, der im Heiligen stand, ins Allerheiligste bringen, damit er die Deckplatte, diese Platte, von der ich gerade gesprochen habe, mit den Cherubengeln, nicht mehr sehen kann. Dann musste er das Blut des Stieres nehmen, also wieder rausgehen, Blut des Stieres nehmen und im Allerheiligsten versprengen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dann musste er den zweiten Ziegenbock als Sündopfer für das Volk opfern. Dann musste er das Blut des Ziegenbocks ins Allerheiligste bringen und wiederum versprengen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Anschließend den Altar reinigen, das heißt mit dem Blut des Stieres und des Ziegenbocks besprengen und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt nicht alles aufgezählt, was der Hohepriester dort zu tun hatte. Das ist ein ganz schöner Aufwand, finde ich, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Und wehe, wenn dem Priester ein Fehler unterlief. Der Überlieferung nach, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es gibt, man kann das überall nachlesen, der Überlieferung nach trug der Hohenpriester manchmal ein Seil an seinem, ein langes Seil an seinem Bein, so dass er, man weiß ja nie, was passiert, in dem Tempel, es durfte ja niemand irgendwie halt, schon gerade nicht an den Versöhnungstag, den Tempel betreten, außer den Hohenpriester. Also, falls irgendetwas schief geht und er tot umfällt, weil Gott ihn bestraft, konnte man ihn auf diese Art und Weise dann aus dem Tempel herausziehen. So sah also der hohe priesterliche Dienst aus. Und wie viel größer ist der Dienst Jesus an uns? Und der Hebräerbrief zielt eigentlich immer genau darauf hin ab. Jesus ist größer. Jesus ist besser. Jesus ist höher als die Engel, heißt es in Hebräer Kapitel 1. Kapitel 3 heißt es, Jesus ist höher als Mose. Und Jesus ist höher als Aaron, der erste Hohenpriester Israels. Der Hohepriester betrat in seiner Menschlichkeit und Sündhaftigkeit. Deshalb musste er ja auch ein Tier zunächst für sich und seine Familie selbst opfern, einmal im Jahr das Allerheiligste, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Jesus, der Sohn Gottes, durchschritt die Himmel, um uns mit Gott zu versöhnen. Er ist nicht Priester eines menschlichen Tempels, der ohnehin im Jahre 70 nach Christi von den Römern dann komplett zerstört wurde und auch nicht mehr existiert, sondern er ist Priester eines himmlischen Tempels. Und er musste auch nicht selber ein Sündopfer darbringen, sondern er ist das Sündopfer. In Hebräer 9 wird das so ausgedrückt. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Jesus, der Sohn Gottes, wird er hier genannt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass er zum einen ganz Mensch war. Jesus von Nazareth, der Sohn von Maria und dem Zimmermann Josef, der Hunger litt, der Angst hatte, der weinte, lachte, dem keine menschliche Prüfung oder Erregung fremd war, aber der eben auch der Sohn Gottes ist, der Gott ist. Und nur der Sohn Gottes war imstande, dieses Opfer zu bringen, was so viel mehr bedeutet als das, was der Hohepriester damals für die Menschen tun konnte. Jesus durchschritt die Himmel. Damit klingt auch die Himmelfahrt an. In Hebräer 9, 24 heißt es, schließlich ging Christus nicht ein von Menschen erbautes Heiligtum, was ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, er betrat den Himmel selbst, um jetzt vor Gott für uns einzutreten. Und Luther sagt, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Analog dazu kennt sicherlich die meisten von euch diesen Vers aus 1. Johannes Kapitel 2. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Ich habe da nochmal so drüber nachgedacht, so bei der Predigtvorbereitung, was für ein Privileg wir haben, wie fantastisch das ist. Jetzt in diesem Moment steht Jesus vor dem Thron Gottes und sagt, Sven, den kenne ich. Der gehört zu mir. Ich weiß, der macht manchmal auch Mist. Letztens hat er gelogen, das stimmt wirklich. Aber ich habe mich für ihn geopfert. Ich trage seine Schuld. Er ist nicht schuldig. Und er sagt, ich kenne Guido. Ich trete für ihn ein. Jeden von euch kennt er und er tritt für uns ein. Und das nicht einmal im Jahr an einem bestimmten Tag. Wenn ich jetzt an so die Geschichte denke, die ich erlebt habe mit diesem Arzt, wo ich da einmal hinkam. Nein, in dem Sinne habe ich sozusagen Dauerzugang. Ja, ich kann zu jedem Arzt gehen in dem Sinne. So, Jesus ist der Arzt, auch davon abgesehen. Er tritt beständig für uns ein, jetzt, in diesem Moment, im nächsten Moment, immer. Und deshalb, beziehungsweise weil dies eben so ist, so heißt es in Vers 14, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Wir sollen Jesus also weiterhin bekennen, also Menschen gegenüber unseren Glauben erzählen. Eigentlich ganz einfach. In der Theorie. Hier sind zunächst natürlich die Empfänger des Briefes gemeint, die offensichtlich in ihrem Glauben zu kämpfen hatten, wie wir in Kapitel 10 lesen können. Da heißt es, viele wurden in der Öffentlichkeit verspottet und gequält und man hat ihnen sogar das Hab und Gut genommen. Aber auch wir sind natürlich gemeint. Mögen die Leute über uns denken, was sie wollen, wir sollen nicht aufhören, Jesus zu bekennen. Gibt ja so diesen plattdeutschen Spruch, Muck war du wohl, der Lüt schnack doch. So, ja, ich bin jetzt kein Plattdeutscher, ne? Aber genau. So, dabei haben wir jedoch einen Hohenpriester, der nicht, können Sie mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde, heißt es hier weiter. Jesus wurde versucht. Wir kennen natürlich insbesondere diese Geschichte, wo Jesus in die Wüste geführt wurde, interessanterweise vom Heiligen Geist heißt es da, um vom Teufel versucht zu werden. Und kurz zuvor erlebte Jesus ein echtes Highlight mit seiner Taufe und diesem hörbaren Zuspruch vom Himmel herab von seinem Vater, der sagt, dies ist mein lieber Sohn. Und dann in der Wüste, kurze Zeit später, sagt der Teufel zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Na komm, jetzt kannst du doch beweisen, dass du der Sohn Gottes bist, welch große Kraft du hast. Aber Jesus, kennt diese Versuchungsgeschichte, widerstand dem Teufel. Er wollte sich nicht dem Willen des Teufels beugen, sondern im Willen seines Vaters bleiben. Und das tat er und blieb zuletzt ohne Schuld. Aber er weiß eben auch, wie es sich anfühlt, wenn die Sünde an einem zieht. Und wenn ich da so auf mich schaue, muss ich sagen, wie oft gebe ich ihr nach? Wie oft tue ich nicht das, was Gott von mir erwartet und möchte? Nicht immer, aber doch immer wieder. Wir sind nicht sündlos, aber wir kennen den, der uns von aller Sünde befreit. Und noch einmal folgt eine Aufforderung an uns. Wir sollen zunächst Jesus weiter bekennen. Und wir sollen zweitens freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Das erste betrifft meine Beziehung zu den Menschen und dies meine Beziehung zu Gott. Wir brauchen keine Angst mehr vor Gott zu haben. Wir müssen uns kein Seil an unser Bein binden, weil wir befürchten, in der Gegenwart Gottes irgendwie zu sterben. Und dieser Thron der Gnade, zu dem wir freimütig hinzutreten dürfen, da kann zweierlei bedeuten. Zum einen mag es den tatsächlichen Thron Gottes darstellen, aber zum anderen richtet er unseren Blick wiederum in dieses Allerheiligste. Denn als Thron der Gnade oder als Gnadenthron wird eben auch dieser allerheiligste Gegenstand im Allerheiligsten bezeichnet, nämlich dieser Deckel der Bundeslade mit den Cherubengeln. Also der Ort, wo sich damals Gottes Gegenwart manifestierte. Ich denke, der Schreiber des Hebräerbriefs möchte uns zu verstehen geben, dass wir dank Jesus freimütig jederzeit zu Gott kommen dürfen, um dort Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe erfahren. Die Einladung steht und wir müssen sie nur folgen und uns jederzeit vertrauensvoll im Gebet Gott zuwenden. Bei Gott werden wir Hilfe erfahren. Wann übrigens? Na klar, sofort. Zack, pronto, immer. Nee, doch nicht, zur rechten Zeit. Und das finde ich einen sehr guten Vers übrigens. Weil viele denken halt, ja warum, ich bete doch und warum passiert da nichts? Aber es heißt eben halt auch hier, zur rechten Zeit wird Gott uns das geben, was wir brauchen. Und das kann uns irgendwie halt auch entspannen, dass wir wissen müssen, wir müssen nicht die Zeitabläufe kennen, aber Gott kennt sie. Amen. Ich möchte noch gerne beten mit uns. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir jetzt am Anfang der Passionszeit stehen, dass wir uns jetzt an das erinnern, was du für uns getan hast. Danke, dass wir uns daran erinnern, dass du treu warst bis zum Schluss. Du bist diesen Weg treu gegangen. Du hast dich nicht davon abbringen lassen, diesen Auftrag zu erfüllen, für uns, für die Menschheit zu sterben am Kreuz von Golgatha. Du hättest es auch anders machen können. Wir lesen von der Versuchungsgeschichte. Du hättest davon abweichen können von diesem Weg, aber du wolltest es nicht, weil du uns so sehr liebst. Und uns versöhnen wolltest mit Gott. Und du hast es getan. Du bist unser großer Hohepriester, der nicht in einem menschlichen Tempel seinen Dienst tut, sondern der im himmlischen Tempel ist, der zur rechten Seite Gottes ist, der für uns eintritt, der selber Gott ist. Das ist ein großes Geheimnis, aber wir dürfen das in Anspruch nehmen, wenn es hier heißt, du trittst da für uns ein. Danke, dass du das tust, Jesus. Wir könnten nicht zum Vater, wir könnten nicht zu Gott kommen ohne dein Erlösungswerk. Lass uns das erneut so bewusst werden, jetzt auch in der Passionszeit, dass du ja all die Leiden, all den Schmerz auf dich genommen hast, um den Weg frei zu machen zum Vater für uns. Amen.